D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Das bin dann wohl ich. Einen schönen Dienstagabend euch allen zusammen. Wir erweitern heute Abend unser gemeinsames Filmlexikon um den Begriff Mumblecore. Das hat erstaunlicherweise nichts mit Sex zu tun, sondern es ist ein Subgenre des Independent-Films. Was genau das ist und wer das eigentlich hier in Deutschland so macht, das mit dem Mumblecore-Filme drehen, darüber reden wir heute Abend. Außerdem ab Donnerstag neu im Kino Der Nachtmahr. Das ist, fand ich, weniger ein Film als eine neo-expressionistische Fabel auf Leinwand. Hat mich völlig verstört zurückgelassen. Dieses Gefühl möchte ich heute Abend mit euch teilen. Und außerdem den Regisseur des Films Akis und die Hauptdarstellerin Caroline Gensko mit euch zusammen besuchen. Dann hat Anna Wollner Kate Blanchett getroffen. Die ist auch neu im Kino ab Donnerstag in dem Film Der Moment der Wahrheit. Dann haben wir noch die Filmnews der Woche in der Sendung. Und The Nice Guys ist ein neuer Film mit Ryan Gosling und Russell Crowe. Startet am Donnerstag und Russell Crowe hat uns gerade erst in Cannes erzählt, dass das mit der Schauspielerei eigentlich alles gar nicht so schwierig ist.
Seriously, it's not that complicated. If you want to be an actor, work it out yourself.
Ja, if you want to be an actor, work it out yourself. Der Tipp von Russell Crowe. Das die Themen in der kommenden Stunde, eine Stunde Film. Schön, dass ihr da seid. Vorhang auf, Bühne frei, los geht's.
D-Radio Wissen.
Immer wieder mal schwappen uns so neue Filmbegriffe aus dem großen Genre-Topf auf den Teller, die man erstmal ordentlich umrühren muss. Und dann riecht man mal vorsichtig dran und probiert sogar vielleicht auch mal, wie der so schmeckt, der Begriff, und macht sich dann langsam ein eigenes Bild. Mumblecore ist so ein relativ neuer Begriff, zumindest bei uns. In den USA ist er mittlerweile schon eine feste Bezeichnung für eine eigene Stilrichtung der Independent-Filmszene. Mumblecore-Filme zeichnen sich vor allem durch drei Merkmale aus. Viel Improvisation mit wenig Budget und Amateur- oder Newcomer-Schauspielern. Bekannteste Filmemacher des Genres sind Andrew Bujalski und die mittlerweile ganz gut bekannte Greta Gerwig. Das Mumble im Begriff ist übrigens eine Anspielung auf die oftmals sehr mäßige Tonqualität der Aufnahmen. Wie gesagt, schmales Budget. In den vergangenen Jahren ist in Berlin eine ähnliche Szene wie in den USA entstanden. Das Feuilleton war schnell mit dem adaptierten German Mumblecore zur Stelle. Angefangen hat es bei uns mit dem Film Love Stakes von Jakob Lass, einer der führenden Verleihe für diese Filme ist Darling Berlin. Die haben gerade erst die DVD-Box German Mumblecore rausgebracht und Simone Schlosser hat sich für uns die Box angeguckt und mit den Filmemachern gesprochen.
Was braucht man als junger Filmemacher, um in der heutigen Zeit Filme zu drehen? Nicht viel, meint Philipp Eichholz. Eine persönliche Geschichte, talentierte Schauspieler und viel Experimentierfreude. Seinen ersten Film Liebe mich hat der Berliner mit einem Miniaturbudget realisiert. Gefördert von Oma, wie es im Abspann heißt.
Naja, es ist erstmal komplette Selbstaufgabe, ne? Also man beutet sich selbst aus, man beutet sein Thema aus, seine Schauspieler in der Hoffnung, dass was Gutes bei rumkommt. Ich meine, also die Filme sind alle irgendwie aus einer kompletten Passion und viel Herz entstanden. Das sind sehr wilde Filme, unkonventionell teilweise, spannend und frisch.
Hallo, Tiefseetaucher.
Liebe mich ist das Porträt einer impulsiven Mitzwanzigerin. Sarah ist laut, unangepasst und provokant. Doch hinter ihrem lauten Getöse steckt ein stiller Wunsch nach Liebe.
Hast du sowas noch nie erlebt?
Wie? Was?
Na, dass du dich so auch so, wenn du mit Menschen zusammen bist, trotzdem einsam fühlst.
Klar. Ja, ja, klar.
Philipp Eichholz ist Teil einer jungen Berliner Filmszene. Einige sind Absolventen renommierter deutscher Filmhochschulen. Andere haben wie er intuitiv zum Filmemachen gefunden.
Wir hatten alle mehr die Energie, einfach unseren Film zu machen, mit weniger Geld, weniger Mitteln, aber dafür einfach kreativ frei, als jetzt 3 Jahre, 4 Jahre irgendwelchen Geldern hinterher zu laufen und 1000 Kompromisse zu machen.
Eines der wichtigsten Anliegen der Filmemacher, Improvisation. Klassische Drehbücher gibt es nicht, dafür intensive Arbeit mit den Darstellern. Die meisten Dialoge entstehen erst spontan beim Dreh. Und oft folgt die Dramaturgie den echten Emotionen. Tom Lass ist einer der ersten Filmemacher des German Mumblecore.
Das bezieht sich dann nicht nur auf die schauspielerische Arbeitsweise, also Spiel ohne vorgegebenen Dialog, sondern wirklich ist eine Philosophie in der gesamten Umsetzung, dass man auch sagt, wir wissen wirklich nicht, was passiert. Wir fangen einfach an und gucken, was eben uns die Realität vor die Füße wirft. Und anstatt jedes Problem oder alles, was anders passiert, als wir dachten, als Katastrophe zu sehen, sehen wir es als Geschenk und gehen darauf ein, machen was daraus.
Das Lieblingsthema der Filmemacher, urbane Mitzwanziger und ihr Liebesleben.
Ich meine, wenn dir das alles mit mir nicht passt, wenn ich dir nicht passt, dann geh doch. Es zwingt dich ja niemand, bei mir zu bleiben, wenn du dich langweilst. Oder wenn ich dich runterziehe oder...
Du langweilst mich überhaupt nicht.
Ja, was ist denn dann dein Problem? Gibt's überhaupt ein Problem?
In Captain Oscar versuchen zwei Berliner einen pragmatischen Beziehungsentwurf. Doch sie scheitern an ihrer Unfähigkeit, über ihre Gefühle zu sprechen. Eine Geschichte, die viel mit Filmemacher Tom Lars selbst zu tun hat.
Der Glaube daran, dass die ehrlichsten Geschichten, dass die auch die naheliegendsten sind und dass es eher darum geht, einen Zugang so zum Unterbewussten zu finden und man dann quasi eine Geschichte erzählen kann, von der man im Nachhinein sagt, ich glaube, das hat am meisten mit mir zu tun und wird deswegen hoffentlich auch die meisten Leute berühren.
Diese persönliche Haltung verbindet die Filme des German Mumblecore. Mittlerweile haben sich die Filmemacher mit dieser Bezeichnung abgefunden. Allerdings legen sie Wert darauf, nicht als Abklatsch der Amerikaner verstanden zu werden. Sie selbst bezeichnen sich in Anlehnung an die Berliner Schule mit ihrem ausgestellten Stilwillen augenzwinkernd als Berliner Sonderschule.
Eigentlich geht es auch nicht darum, einen Schulenstreit irgendwie vom Zaun zu reißen und sagen, das ist jetzt eine bessere Arbeitsweise als die klassische. Ganz im Gegenteil, ging es mir immer nur darum, eigentlich das Beste aus allen Arbeitsweisen zu kombinieren und eine Methode zu finden, mit der man in modernen Zeiten Filme machen kann.
Langsam werden auch die klassischen Institutionen auf German Mumblecore aufmerksam. Tom Lass dreht aktuell seinen ersten Fernsehfilm zusammen mit dem ZDF. Sein Bruder Jakob arbeitet mit der etablierten Filmproduktion Konstantin und ihr Kollege Axel Ranisch macht seinen ersten Tatort. Doch egal, wie hoch das Budget einmal sein wird, ihre Freiheit möchten sich die Filmemacher bewahren.
Ich glaube, wir bleiben uns treu in der Art, wie wir arbeiten, nur eben mit mehr Geld. Und das ist auch gut so, weil ich meine, diese Leute, die mit uns arbeiten, müssen auch alle bezahlt werden. Und es wäre auch schön, wenn ich davon leben könnte und meine Miete zahlen kann.
Doch ob sich der rotzig-freche Stil von Philipp Eichholz und den anderen Mumblecorern mit dem konservativen Filmestablishment vereinbaren lässt, abwarten. Der deutschen Film- und Fernsehlandschaft würde ein bisschen mehr Mumblecore jedenfalls guttun.
Simone Schlosser über German Mumblecore, die Box mit 10 DVDs und mehr als 900 Minuten Film ist jetzt raus, kostet etwa 80 Euro. Finde ich wirklich höchst spannend, das Thema, gerade eben so am Ende, ne, wo die Jungs sagen, sie wollen sich auf jeden Fall treu bleiben, vor allem was das Machen, wie wir es wollen und das sich nicht reinquatschen lassen angeht. Ich sag mal vorsichtig, herzlich willkommen in der Welt der richtigen Filme und Produktionen. Ne? Mal so grundsätzlich, wer die Kohle anderer Leute in die Hand nimmt, um für einen Sender oder einen Verleih so einen Big-Budget-Feature-Film zu drehen, wird sehr schnell merken, liebe Mumblecore-Freunde, dass es mit der absoluten Selbstbestimmung dann echt ziemlich schnell vorbei ist. Ne? Oder was glaubt ihr, warum Leute wie Wim Wenders und andere damals Anfang der 70er den Filmverlag der Autoren gegründet haben und dann trotzdem wieder als schon gestandene Filmemacher arge Probleme hatten, Finanziers für ihre Filme zu finden? Filme, bei denen die Autorenfilmer nämlich genau die Idee hatten, ihre Vision, ihre Konzepte umzusetzen. Ich könnte den gesamten Rest der Sendung drüber quatschen. Insofern bin ich sehr gespannt, was Tom und Jakob Lass oder Axel Ranisch für Erfahrungen machen werden, wenn sie anfangen, mit den großen Haien in einem Becken zu schwimmen. Das behalten wir auf jeden Fall im Auge.
Okay, Leute, ich zeige euch jetzt was. Ihr dürft es aber nicht weitererzählen oder so, okay? Okay. Versprochen?
Klar.
Ja. Ihr denkt jetzt vielleicht, dass ich irgendwie strange bin oder so, aber es war eben noch da und jetzt ist es plötzlich weg.
Was ist weg?
Witz! Das war ein Scherz, Leute. Wollt ihr was trinken?
Tina ist 17 Jahre alt und hat ein großes Problem. Eigentlich ist alles bestens. Sie ist bildhübsch, permanent mit ihren Freundinnen auf irgendwelchen Rave- und Techno-Partys unterwegs, aber seit kurzem sieht Tina etwas, das außer ihr kein anderer sehen kann. Genau das wollte sie gerade ihren Freundinnen zeigen, die wieder nichts sehen. Tina sieht einen Nachtmar. Das ist ein Fabelwesen, das eigentlich aus dem Mittelalter kommt. Und das müsst ihr euch ungefähr im Film so vorstellen wie E.T., aber so wie Picasso E.T. gezeichnet hätte. So eine kleine, klumpige, blasse Kreatur, eine Mischung aus etwas sehr Jungem und etwas sehr Altem. Und es ist ein Wesen, das, wie gesagt, nur Tina sieht. Sie weiß nicht genau, was es von ihr will. Es besucht sie immer nachts, ist dann da. Es hat großen Hunger, isst ziemlich viel. Und ansonsten sitzt es in ihrem Zimmer rum und beobachtet sie. Und so abstoßend und ekelhaft Tina dieses Viech, wie sie es nennt, anfangs findet, desto mehr akzeptiert sie es im Lauf der Zeit als ganz offensichtlich einen Teil ihrer selbst. Wenn ich euch jetzt noch nicht durcheinander genug gebracht habe, könnte ich mir weiter Mühe geben. Ich versuche euch das Gefühl zu geben, das ich hatte, als ich diesen Film geguckt habe, den Akis, der Regisseur und Drehbuchautor, da am Donnerstag in die Kinos bringt. Der heißt auch einfach Der Nachtmahr. Wir erleben dieses junge Mädchen, das versucht, mit etwas klarzukommen, was sie nur selber sieht, was außer ihr keiner wahrnehmen kann und von dem sie nicht weiß, was es ist. Und genauso wie sie nicht weiß, was es ist, wissen wir auch nicht, was es ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, sie sieht es zum ersten Mal, als sie auf einer dieser Rave- und Techno-Partys eine Vision hat. Da erscheint ihr dieses Viech das erste Mal. Von da an begleitet es sie und sie versucht, es irgendwie in ihr Leben einzuordnen. Spätestens an dem Punkt, wo sie versucht, ihren Eltern klarzumachen, was da mit ihr los ist, wird das Ganze aber ziemlich schwierig, denn diese Eltern sind so klassische Berliner Mittelstandsspießbürger, die nur einen Rat wissen auf Tinas Problem, und das muss ein Therapeut sein. Das wird auch gleich den Freunden, die zum Abendessen kommen, erzählt.
Sehr gut befreundeter Neurologe. Ja, aus Berlin, eigentlich der beste Neurologe von Berlin. Der sagte, er ist ganz erstaunt, wie stabil der Zustand von Tina ist. Weißt du das noch?
Ja, ja.
Wie oft warst du jetzt da, Tina?
Das weiß ich jetzt nicht.
Waren es 8 Mal? Ja, nee, einmal ist ausgefallen.
Spitzensituation, wenn die Eltern vor Freunden, die zum Essen kommen, erstmal in Anwesenheit der Tochter auspacken, dass die ja beim Therapeuten ist. Das Problem ist nur, dass dieser Therapeut auch nicht so richtig weiß, wie er Tina helfen soll und deshalb so den Klassiker auspackt.
Also ich schlage Ihnen jetzt mal Folgendes vor. Wir erhöhen Ihre Dosis auf 1,5 Tabletten pro Nacht. Und Sie schreiben weiterhin auf, was Ihnen passiert, während Sie träumen. Und in Ihrem nächsten Traum versuchen Sie doch mal, dieses Viech, wie Sie es nennen, anzusprechen.
Ja klar, einer 17-Jährigen, die so ein Viech in ihrem Zimmer sieht, der verschreibt man natürlich einfach erstmal eine höhere Pillendosis. Hauptsache funktionieren. Dieser Film, den Akis da gemacht hat, der ist so eine Mischung, ich habe es anfangs schon gesagt, aus neo-expressionistischer Fabel und irgendwie dann aber auch Psycho- oder Mystery-Thriller. Es ist ganz schwer, das in Worte zu fassen. Ich hatte auch schon gesagt, dass mich dieser Film ziemlich verstört zurückgelassen hat, denn Akis macht genau das mit großer Absicht. Er lässt uns jeden möglichen Interpretationsspielraum in diesem Film, sodass, wenn der Film zu Ende ist, man da sitzt und denkt, ja okay, was von dem, was ich gesehen habe, hat denn jetzt wirklich stattgefunden? Was ist Tina wirklich passiert? Was hat sie sich selbst nur eingebildet? Und was haben die Menschen um sie herum mitbekommen? Das Ganze so eine Art Identifikationsgeschichte. Junge Generation gefangen zwischen dem Wunsch nach Individualisierung, aber auch nach Anerkennung in der Gesellschaft. Diesen Spagat versucht Tina im Film hinzukriegen. Gespielt wird sie von Caroline Gensko. Und das übrigens sehr, sehr gut. Sodass ich mir gedacht habe, also wenn wir da irgendwie Licht ins Dunkel bringen wollen, was diesen Film angeht, dann müssen wir die beiden besuchen, Regisseur und Hauptdarstellerin. Ich nehme euch mit, einmal quer durch Berlin. Da sind wir verabredet mit den beiden, um mit ihnen zu reden über den Film Der Nachtmahr, der wie gesagt ab Donnerstag neu in den Kinos ist. Wir finden sie nicht im Studio, wie ihr hören könnt. Ich musste quer durch die Stadt reisen bis nach Kreuzberg, oder ist es schon Neukölln? Kreuzberg. Man weiß es nicht genau. Vielleicht ist es tatsächlich eher noch Kreuzberg, und habe die beiden gefunden, die ich wahnsinnig spannend finde in ihrer Zusammenarbeit, mit denen wir reden wollen. Caroline Gensko, die Hauptdarstellerin. Hallo Caroline.
Hallo.
Und Akis, der Regisseur.
Hallo.
Ihr merkt schon diese Kunstpause am Anfang, ne?
Merken wir. Der Zuhörer merkt das auch.
So. Ich fange mal anders an. Wie oft ist euch das jetzt schon passiert, über diesen Film reden, dass Leute euch gegenübertreten, die so ein mittelschweres Fragezeichen über dem Kopf haben?
Na, das ist eigentlich der Normalzustand. Also so geht es mir zumindest. Und aber immer hatte ich zumindest das Glück, weiß nicht, wie dir das geht, Caro, aber wir hatten eigentlich immer Leute, die davon fasziniert sind. Mhm. Also die nicht unbedingt auf der Suche sind nach Filmen und Werken, wo eigentlich alles erklärt wird, sondern wo man selber irgendwo immer noch eine Frage offen hat und die eigene Fantasie anfängt zu arbeiten.
Ja, also was mir aufgefallen ist im Gegensatz zu Interviews, die ich über andere Filme geführt habe, ist, dass man einfach gemeinsam drüber spricht und dass sich spannende Gespräche entwickeln und dadurch die Interviews besonders Spaß machen, weil man nicht das Gefühl hat, der eine fragt und der andere gibt die richtige Antwort. So.
Ja. Der Film spielt ja in Berlin und was immer wieder abgebildet wird, ist so eine relativ harte Subszene einer Clubkultur, die sehr krass ist, die sehr laut ist. Akis, du hast ganz bewusst Techno gewählt, Industrial als Musik, als krassen Gegenpart zu dem, was in der Hauptdarstellerin passiert. Jetzt kommst du selbst aus Hamburg, bist also auch ein Stadtkind, Caroline. So Partys wie die im Film, kennst du was Ähnliches in der Art oder war das auch nochmal eine neue Erfahrung, sowas zu erleben?
Also ich glaube, ich bin privat nicht so eine exzessive Partygängerin, wie das Tina war. Und ich hatte auch nie eine Phase, in der ich so komplett ständig feiern war, einfach weil ich glaube, dass ich privat ein relativ diszipliniertes Leben, hört sich jetzt irgendwie scheiße an, aber irgendwie ein gesundes Leben und einfach, ja, aber auch durch die Dreherei und parallel irgendwie noch Schule und parallel Studium schon auch einfach leisten musste und leisten wollte. Ich habe aber jetzt so in der Zeit um den Nachbarn herum bin ich gerne weggegangen, ich gehe auch immer noch gern weg, mir liegt Elektromusik und ich mag auch dieses Freiheitsgefühl und dieses Abschalten können, was sich da einstellt. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass das jemals für mich die Bedeutung hatte, die das für Tina hat.
Kannst du denn dieses Gefühl nachvollziehen aus dem Film, sich in so einer Szene auch verlieren zu können? Ist das ein Phänomen, das du speziell auch deiner Generation zuschreiben würdest?
Ich finde es immer ganz schwierig, also wird häufiger mal gefragt, als gerade als Jungschauspielerin, wie ich jetzt meine Generation einkategorisieren würde. Und ich habe immer das Gefühl, man wird der Generation nicht gerecht, weil das so viele individuelle Menschen sind, dass ich darüber nichts sagen will. Ich habe generell auch das Gefühl, es ist ja schon, wenn man jetzt in die Geschichte guckt, es ist immer so, dass die ältere Generation der neueren Generation vorwirft, sie wäre irgendwie besonders katastrophal und egoistisch und eigentlich geht alles so, in eine ganz schlechte Richtung.
So wie es immer schon gemacht wird.
Und genau. Ja, und die Kinder im Kindergarten sind schon egoistisch und nicht mehr empathisch und werden immer unhöflicher und haben keinen Respekt vor den Älteren. Das finde ich spannend, das zu beobachten. Ich hoffe, dass das mir später mit der neuen Generation dann nicht so geht, aber vielleicht ist das auch so der Lauf der Dinge. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, wie man lebt, also unabhängig von der Generation, zu der man gehört.
Super, den Ball spiele ich direkt weiter, Akis. Du hast es geschrieben und wir müssen ja nicht ins Detail gehen, aber du bist halt nun mal doppelt so alt wie Caroline. Ja. Das heißt, wir haben da eine Generation Unterschied, so über den Daumen kann man ungefähr sagen. Du hast es so geschrieben in diese Richtung und in dieser Generation, die du zeigst, der 17-, 18-Jährigen ungefähr, gibt es genau dieses Problem, nämlich dieses großen Wunsches nach Individualität, nach Individualisierung eines selbst, aber auch diesem Wunsch nach Anerkennung in der Gruppe. Das ist ja der Clash, der passiert im Film.
Das ist richtig. Ich glaube aber tatsächlich, dass das ein universelles, zeitloses Phänomen ist. Das hat es, glaube ich, zu allen Zeiten gegeben. Ich habe sogar mal einen Text von Aristoteles gelesen, da stand so was Ähnliches drin, der hat auch über die Jugend gesprochen irgendwie. Und ich glaube, das ist auch nicht nur was mit Berlin, mit Deutschland, mit Europa zu tun hat, sondern das hat was mit Älterwerden zu tun und mit, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich einen Kommentar zur heutigen Generation abgegeben habe. Ich habe ein Gefühl versucht darzustellen, was jeder, glaube ich, kennt. Das Gefühl, nicht perfekt zu sein, das Gefühl, nicht den Anforderungen zu genügen, die man selber oder die Umwelt anderen hat. Und ich habe das in diesem Umfeld gedreht und das eigentlich letzten Endes versucht, wie ein Dokumentarfilm darzustellen. Ja. Und das hätte eigentlich auch, sind wir ehrlich, überall anders auch stattfinden können. Weil, wie gesagt, das macht, glaube ich, jeder durch. Und es gehört zum menschlichen Leben dazu, zum Älterwerden, zum Reiferwerden, dass man das lernt, dass man sich annimmt. Ich habe neulich mal darüber gesprochen, Mädchen, mit der ich mal zusammen war, die hat war Madonna, ihr riesengroßes Vorbild, hat mir erzählt, dass der Leberfleck, der sollte früher weggemacht werden, weil das nicht dem Schönheitsideal entsprochen hat. Später ist es dann zu ihrem Erkennungsmerkmal geworden. Und das ist eigentlich, glaube ich, das macht so ein Prozess, sollte jeder durchmachen und irgendwann mit sich ins Reine kommen und die Makel oder sag mal, das, was nicht der Norm entspricht, als seinen persönlichen als Seins anzuerkennen. Und das hat eigentlich nicht was mit Berlin, auch nicht mit Techno zu tun und auch nicht mit dem Clubben zu tun. Das ist die Welt, in der es stattfindet eigentlich.
Ja. Und für diese Gegenüberstellung war es dir auch wichtig, dass die Eltern im Film so eine totale Vollkatastrophe sind.
Ja, sie sind eine Vollkatastrophe, aber sie sind, also da habe ich, bei den Eltern muss ich sagen, das ist schon ein bisschen abstrakt, weil ich komme, das ist ja fast schon eine Villa, in der die leben. Das ist auch, dieses, wir haben es gesagt, das sind NLP-Coaches, neurolinguistisches Programmieren, extrem proaktives, modernes, neoliberales Umfeld. Da musste ich mir schon überlegen, so, wo hängen die denn überhaupt die Jacken auf, wenn die nach Hause kommen? Und haben die, wenn die eine Zigarette rauchen, tun sie das auf der Terrasse oder draußen? Oder rauchen die überhaupt, wenn sie rauchen? Wie gehen die mit Gästen um? Das war ein bisschen abstrakt. Aber, und das, die Katastrophe sind eigentlich nicht die Eltern an sich, sondern die Katastrophe ist, dass diese Unfähigkeit oder das Problem, was entsteht, weil die versuchen auch nur aus ihrer Sicht heraus, die denken, dass das, was sie tun, das Richtige ist für Tina. Sie denken wirklich, dass sie ihr damit helfen. Tun sie aber nicht. Und das ist die Katastrophe, aber nicht sie per se. Es sind keine bösen Menschen.
Wie war das mit dem Nachtmahl zu drehen für dich, Caroline?
Also irritierend ist erstmal schon, dass man bei einem großen Teil der Drehtage auf der Dispo, also auf dem Stundenplan sozusagen für einen Schauspieler, der Darsteller, immer nur eine Darstellerin stand. Ansonsten habe ich mir gar nicht so viele Gedanken dazu gemacht. Also für mich war der Nachtmahl irgendwie real. Ich hatte eine ganz konkrete Vorstellung, was der macht, was der spürt. Der war ja auch irgendwie ich. Deshalb bin ich mit der Frage mal ein bisschen überfordert.
Wenn ihr gedacht habt, ne, dass ich jetzt losziehe, um die beiden ihren eigenen Film erklären zu lassen, Pustekuchen, Freunde. Dann müsst ihr euch das Ding schon selber angucken, was Regisseur Akis und seine Hauptdarstellerin Caroline Gensko da verzapft haben. Der Nachtmahr heißt der Film. Ab Donnerstag ist er im Kino. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr euch drauf einlassen wollt, auf dieses Ding da im Kino, dann geht ihr am besten mit einer ganzen Horde von Leuten da rein und nehmt euch hinterher viel Zeit zum Diskutieren über diesen Film, denn ihr werdet sie mit Sicherheit brauchen. Und hier sind die Neuigkeiten.
Die Radio Wissen.
Film News.
Erster kompletter Snapchat-Film kommt raus. Da haben einige User der Social-Media-Plattform Snapchat nicht schlecht gestaunt. Eine Gruppe Jugendlicher veröffentlichte immer wieder einzelne Handy-Videos, in denen die gezeigten Personen ganz offensichtlich auf der Suche nach einem verhexten Haus im Wald sind. Jetzt kam raus, die einzelnen veröffentlichten Videos sind Teile des ersten kompletten Snapchat-Films Sick House, ein Found-Footage-Horrorfilm, fiktiv und mit Schauspielern gedreht. Morgen am 1. Juni hat der Film seine Premiere, natürlich im Netz. Dann kann sich jeder das Ergebnis angucken und entscheiden, ob der Film schön gruselig oder einfach nur zum Gruseln geworden ist, wenn ihr versteht. Wenn ihr es rausfinden wollt, Sick House wäre da ein gutes Suchwort für die Netzrecherche. Stars wettern gegen eigene Filme. Nanu, woher die plötzliche Selbstkritik in Hollywood? Ist nicht eigentlich laut ungeschriebenem PR-Gesetz immer der letzte Film der beste gewesen? Offenbar nicht, wenn man Jeremy Irons ist. Der ist gerade erst als Butler Alfred im neuen Batman vs. Superman zu sehen und lässt kein besonders gutes Haar am DC-Blockbuster. Irons bezeichnete den Film in einem Interview jetzt als überfüllt und verwirrend und ermutigte damit offenbar auch andere, sich mal negativ über ihre eigenen Filme zu äußern. Regisseur John Carney nahm den Spielball auf und lederte mal so richtig über seine ehemalige Hauptdarstellerin Keira Knightley ab. In seinem Film Can a Song Save Your Life sei sie eine wenig überzeugende Singer-Songwriterin gewesen, sagte Carney dem britischen Webmagazin Independent. Zitat: Ich glaube, das echte Problem war, dass Keira keine Sängerin war und keine Gitarrenspielerin. Und so sehr ich auch versucht habe, es funktionieren zu lassen, ich glaube, sie kam einfach nicht wirklich als gitarrenspielende Sängerin und Songschreiberin rüber. Zitat Ende. Ja, wenn wir dazu doch dann auch nochmal Johnny Depp, Shia LaBeouf oder Jennifer Aniston hören könnten. Seth Rogen wöchentlich. Der nächste Hollywood-Star, der in Serie geht, ist Seth Rogen, der auf die eher etwas derberen Komödien spezialisierte Schauspieler, Regisseur und Produzent ist seit gestern auf Amazon zu sehen, und zwar mit der Serie Preacher. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Comicreihe, die ab Mitte der 90er Jahre erschienen war. The Preacher ist ein ehemaliger, vom Glauben abgefallener Prediger, der sich mit seiner Ex-Freundin und einem Vampir zusammen auf die Suche nach Gott macht, um den zur Rechenschaft zu ziehen. Dabei stellt sich dem wenig zimperlichen Trio die eine oder andere irdische und nicht so irdische Kreatur in den Weg. Rogen produziert die Serie und führt auch Regie. Der Nachteil: wegen der Bindung an den US-Sender AMC erscheinen die Folgen nur wöchentlich. Die erste ist seit gestern abrufbereit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
An die unter euch, die vielleicht einen etwas nervösen Magen haben, würde ich in Bezug auf den nächsten Filmtipp vielleicht eine kleine Warnung aussprechen.
Ist die Botschaft jetzt klar?
Ja.
Sicher. Alles paletti. Gut. Gib mir deinen linken Arm.
Hä?
Linda.
Nein.
Los her damit.
Nein. Nein.
Ist das eine Schnittwunde?
Ich laboriere an einer Verletzung.
Okay, wenn du zum Arzt gehst, dann sagst du ihm, du hättest eine Spiralfraktur an der Speiche links.
Nein! Nein!
Tief einatmen.
Ja, das ist nicht wirklich nett, was da in diesem Film passiert. Dabei heißt er doch The Nice Guys. Die beiden sind nur das genaue Gegenteil. Es geht um Holland March, gespielt von Ryan Gosling. Das ist der, der seinen linken Arm hergeben sollte. Und um den, ja, sagen wir mal, Mann fürs Grobe, Jackson Healy, gespielt von Russell Crowe. Das ist der gewesen, der dann das mit dem Arm gemacht hat, was sich nicht so gut angefühlt hat. Der eine, der den Ryan Gosling spielt, das ist ein Privatdetektiv, der sich Anfang der 70er in Los Angeles mit Jobs über Wasser hält, wie finden Sie meinen entlaufenen Dackel, so ungefähr, oder suchen Sie doch mal meinen Ehemann, obwohl er genau weiß, dass die alte, verwirrte Frau nicht so ganz mitgekriegt hat, dass der verloren gegangene Ehemann schon seit 3 Jahren tot ist. Also mit solchen Jobs hält der sich über Wasser, während Jackson Healy, gespielt von Russell Crowe, durch die Gegend zieht und Leute verkloppt, wenn er dafür entsprechend bezahlt wird. Also er verteilt Denkzettel, könnte man etwas abgeschwächt sagen. Jetzt gibt's aber einen Fall, in dem die beiden zusammenarbeiten müssen. Eine gewisse Amelia wird vermisst. Das ist die Tochter einer ranghohen Politikerin im frühen 70er Jahre L.A. Und so müssen die beiden also trotz des vom einen gebrochenen Arm des anderen gemeinsam losziehen, um diesen Fall irgendwie miteinander aufzuklären. Der eine von den beiden, Holland March, hat noch eine kleine Tochter. Die findet diesen neuen Knochenbrecher übrigens total super.
Sie sind der, der meinen Dad verdroschen hat.
Hey. Nein, überrumpelt hat er deinen Dad. Großer Unterschied. Aber keine Sorge, er hat's nur wegen Geld getan.
Sie verprügeln Menschen und kassieren dafür Geld?
Ja, traurig, ja.
Ist das echt Ihr Beruf?
Ja.
Ich fass es nicht.
Ja.
Was würde es kosten, wenn Sie meine Freundin Janet verdreschen?
Was?
Ziemlich abgedrehte Action-Komödie, das Ganze gemacht von Shane Black. Und zudem muss man sagen, dass der nicht nur beispielsweise Iron Man 3 gedreht hat, sondern auch bei den Lethal Weapon-Filmen die Drehbücher geschrieben hat. Das heißt, der Typ kennt sich mit dieser Action-Buddy-Komödie als Genre wirklich richtig gut aus und inszeniert hier, und das fand ich eigentlich so cool, Ryan Gosling und Russell Crowe wie so eine Art Bud Spencer und Terence Hill. Daran hat es mich sehr erinnert. Also Russell Crowe so als der Stämmige, irgendwie mit der schnell fliegenden Faust, da wo der hinhaut, wächst kein Gras mehr. Und Ryan Gosling eher so als Terence Hill-Typ, dieser Privatdetektiv, der vielleicht so ein bisschen bräsig tut auf den ersten Blick, der aber eigentlich ganz genau weiß, was so im Hintergrund abläuft. Die beiden zusammen also, als würden sie schon seit 15 Jahren zusammen Filme drehen. Dabei ist es tatsächlich erst der erste gemeinsame Film gewesen. Gerade erst neulich vorgestellt worden bei den Filmfestspielen in Cannes und schon ab Donnerstag in den Kinos. Wenn ihr also da nicht ganz so zimperlich seid und derben Humor genauso abkönnt wie teilweise wirklich derbe Action, also dieser gebrochene Arm von eben, ist noch eine der eher harmloseren Szenen im Film gewesen. Also es geht schon wirklich extrem gut zur Sache. Wenn ihr das abkönnt, dann seht ihr hier Russell Crowe und Ryan Gosling als wirklich tolles Filmteam mit einer super Chemie miteinander. Hat großen Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Mir zumindest. Insofern gibt's von mir den Stempel klare Empfehlung. Lasst uns doch mal über Cate Blanchett reden. Ne? Die kennt ihr natürlich als Elbenprinzessin aus Der Herr der Ringe und dem Hobbit. Vielleicht kennt ihr sie aber auch aus Aviator oder dem Woody Allen-Film Blue Jasmine. Das waren die beiden Filme, mit denen sie ihre 2 Oscars gewonnen hat. Cate Blanchett, für mich so ein typisches Beispiel für völlig falsch eingeschätzte Leute. Sie wirkt immer so extrem unterkühlt, fast ein bisschen versnobbt. Manche würden vielleicht sogar vor dem Stempel arrogant nicht Halt machen. Völliger Quatsch, wenn man ihr mal begegnet, ist eine ganz warmherzige, freundliche, offene Gesprächspartnerin. Ab Donnerstag ist sie wieder im Kino in dem Journalistendrama Der Moment der Wahrheit. Anna Wollner hat sie dieses Mal für eine Stunde Film getroffen und war, wenig erstaunlich, auch schwer beeindruckt.
Right. What are we talking about today?
Ja, dieser Satz macht wirklich Gänsehaut, denn wenn Cate Blanchett einen Raum betritt, dann verändert sich wirklich die Luft. Sie schwebt förmlich in den Raum, elfenhaft, lässt sich in die Tiefen des Sofas fallen, verschwindet fast darin und spricht dann mit dieser Stimme, als hätte sie die ganze Nacht durchgemacht, eine Packung Zigaretten geraucht und 2 Flaschen Whisky geleert. Eine Reibeisenstimme, die alles verkaufen könnte, selbst Waschmaschinen. Aber wir sind in London, um über Der Moment der Wahrheit zu reden. Cate Blanchett spielt Mary Mapes, eine investigative Journalistin, Produzentin des Investigativformates 60 Minutes bei CBS, die Anfang der 2000er kurz vorm Wahlkampf einen vermeintlichen Skandal um die Militärakte von George W. Bush aufdeckt und der wie ein Boomerang zu ihr zurückschnellt.
In unserem Bericht ging es um die Frage, ob Bush seine Pflichten verletzt hat. Niemand will darüber sprechen, sondern nur über Schriftarten und Fälschungen und über Verschwörungstheorien, weil jetzt das die bewährte Methode ist, wenn den Leuten ein Bericht nicht gefällt. Sie beschuldigen einen, sie lenken ab, unterstellen einem Ideologie, mangelnde Objektivität, dass man ein Unmensch ist.
Es ist ein Skandal, der Mary Mapes am Ende die Karriere kostet und Der Moment der Wahrheit ist ein Film, der versucht, hinter die Kulissen zu blicken.
This film is not about George W. Bush or the Republicans. I think it's more about the unhealthy crucible of you know, corporate America, its media and its politicians. There's very little ideology. There's very little vision. It's a lot of it's about personalities and you know, immediate knee-jerk polling. It feels like the media is running the election rather than you know, the ideas that are driving the election.
Der Film versteht sich als politischer Kommentar über die Abhängigkeiten zwischen Medien und Politik, basiert auf den Memoiren von Mary Mapes selbst, erzählt ihre Perspektive der Geschichte und verheddert sich darin, Mapes zu einer Märtyrerin zu stilisieren, die sie nicht war. Blanchett hat Mapes zur Vorbereitung mehrfach getroffen und ist sich der Verantwortung als Schauspielerin mehr als bewusst.
After the scandal had broke, when she had was on suspension from CBS, when she was in emotional lockdown, I then found it really difficult to reconcile that Mary to the Mary that I met in New York, who was engaged, hilarious, vital, vibrant, you know, very vivacious, searingly intelligent. And so I thought somewhere, you know, that's an interesting kind of journey, you know, from that Mary to the Mary in crisis. So I kind of had those bookends in my head when we were shooting.
Das größte Problem des Films ist dabei tatsächlich Spotlight. Ein Film, der uns gerade erst eindrucksvoll gezeigt hat, wie man ein Journalistendrama so richtig packend inszeniert. Cate Blanchett selbst hat ein gespaltenes Verhältnis zur Presse.
I consume news. I, you know, I'm interested in what's going on in the world. And I think there's been an erosion of investigative journalism and the space that it has in our televised media, the news making money. And I think that's a pretty unassailable argument. I mean, I think caption news and the Twitter sphere and the advent of the blogosphere, you know, that has really changed the way it's very difficult now to separate opinion news from factual news.
Als Schauspielerin und Person des öffentlichen Lebens hält sie sich zurück und versucht, unter dem Radar der Paparazzi zu fliegen.
I don't have a Facebook page, I don't have a Twitter account, I'm not on Instagram. I've got 4 children, I run a theatre company. I'm lucky enough to do work that interests me and I personally don't like knowing anything about the actors I see on screen because I find it gets in the way of me immersing myself in the story.
Deswegen ist es eigentlich auch so schön, dass wir selbst so wenig über Cate Blanchett wissen und dass sie im Interview trotzdem das Gefühl vermittelt, etwas zu sagen zu haben.
Anna Wollner und Cate Blanchett. Eine von beiden ist ab Donnerstag neu im Kino mit Der Moment der Wahrheit, die andere mit mir zusammen fast jeden Tag im Kino. Das war's mit einer Stunde Film für diesen Dienstag. Ich bedanke mich sehr bei euch für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr nicht alles mitbekommen haben solltet heute Abend, ist das nicht schlimm. Nicht umsonst gibt es den Podcast. Auf D-Radio Wissen zu einer Stunde Film könnt ihr die Sendung nachhorchen. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Freue ich mich jetzt schon drauf. Dann ist nämlich Sam Riley bei uns zu Gast mit dem aufsehenerregenden Film Stolz und Vorurteil und Zombies. Das also nächsten Dienstag in einer Stunde Film. Dann wieder mit Tom Westerholt. Ich bedanke mich für heute Abend.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.